Ja, schönen guten Morgen in die Runde und erstmal schon mal vielen Dank für das zahlreiche Erscheinen am frühen Sonntagmorgen um 10 Uhr auf der Frostcon. Ja, einer ist gerade noch ein bisschen am Dämmern. Vielen Dank, dass ihr euch interessiert für das Wirtschaftsserviceportal in Nordrhein-Westfalen und die Lösungen, die wir gebaut haben mit Open Source Komponenten. Darum geht es heute in diesem Vortrag. Wir starten mit einem ganz kurzen Intro. Wir werden uns kurz vorstellen, dann geht es auch direkt in deinen historischen Abriss, Wirtschaftsserviceportal. Was ist das? Wie ist das entstanden? Und dann gehen wir in die Tiefen des Wirtschaftsserviceportals, erzählen was über die Architektur, aber auch über die Nutzerreise. Erklär noch ganz kurz, also tief können wir nicht reingehen, aber ganz kurz zumindest, was passiert eigentlich im Wirtschaftsserviceportal? Und erzählen dann was über einen speziellen Prozess, die Digistraßen, und gehen dann noch über. Es war auch schon gestern Thema, sprechen ein bisschen über das EVA-Prinzip und OZG. Ich stelle mich kurz vor, mein Name ist Andreas Falkenstein, ich bin Teamlead, Product Owner bei der Firma Public Plan, und dabei
Genau,
ist.
und ich bin Marc Oliak. Viele kennen mich vielleicht noch als Grumpy, oder ich bin auch der Grumpy, und bin seit 2018 bei der Public Plan und habe quasi mit die Grundsteine des WSP, des heutigen WSP NRW halt mit verbrochen. Und von daher würde ich sagen, können wir direkt
Genau, starten wir direkt durch.
einmal auf die Schnelle in die Historie des WSPs einsteigen. Denn an meinem dritten Arbeitstag hatte ich dann den ersten Termin im Wirtschaftsministerium hier in NRW. Und das war im März. Und am 1.7. waren wir offiziell live. Und das war halt insofern sehr spannend, weil wir haben ja demzufolge nach wahnsinnig viel Zeit gehabt, von null an ein neues Grundkonzept zu schreiben, mit dem man überhaupt eine solche Lösung an den Start bringen kann. Die Herausforderung war eigentlich relativ klar. Machen. Und zwar ursprünglich gedacht für 5 Kommunen, aber wie das dann halt so öfters ist in der Politik, wird dann entschieden, ach, können wir nicht eigentlich direkt alle 396 Kommunen anbinden, weil Gewerbeanzeigen, so existiert ja eigentlich alles. Also haben wir gesagt, okay, Zielrichtung ist halt zum Ende des Sommers hin, oder nee, zur Mitte des Sommers hin, halt alle 396 Kommunen direkt zumindest die Möglichkeit anzubieten, angedockt zu werden. Es ging erstmal nur darum, Gewerbeanzeigen anzunehmen, und dabei muss es dann halt ausgebaut werden, dass wir halt sagen, Zug um Zug docken wir neue Mechanismen an, Authentifizierungsgeschichten, Beratungsmodule, was es da auch immer so gibt. Das haben wir dann 2019 massiv verstärkt. Es gibt dann noch ein paar Details, da gehen wir dann nachher drauf ein. Bestimmte Anfordernisse, beispielsweise Ermittlung zuständiger Amtsgerichte und so weiter und so weiter. 2020 haben wir dann neben der regulären Gewerbeanzeige, Anmeldung, Abmeldung, boah, immer diese ganzen formellen Geschichten, GEWA 1 bis 3, heutzutage GEWA 1 bis 4, wie man das in der Fachsprache nennt, haben wir dann nämlich nebenbei angefangen, in 5 parallel laufenden Straßen, nennen wir das, halt die Digistraße, Prozess, bestehend aus Leuten, die nichts anderes tun, als klassische Formulare zu sichten, um da vernünftige, neue, nutzerorientierte Dialoge draus zu bauen. Die haben wir 2020 etabliert, und 21 bis 23 haben wir dann zugesehen, wie kriegen wir dann sogar das hin, also bis heute, dass es auch für andere Länder nutzbar ist, für andere Bundesländer, und umgekehrt, wir müssen ja auch gucken, das, was andere Bundesländer entwickeln, bei uns anzudocken. Patsch, so, einmal Energiesparmodus.
Jawohl. So, und dann machen wir direkt weiter. Wir hatten einige Dinge, die uns unterstützt haben beim Schaffen des WSPs in Nordrhein-Westfalen, und das sind letzten Endes auch Erfolgsgaranten gewesen für die Umsetzung im Sinne von OZG und STG. Das ist zum einen Schaffung von gesetzlichen Rahmenbedingungen. Es gibt in Nordrhein-Westfalen das WSP, Wirtschaftsserviceportalgesetz, und die dazugehörige Verordnung. Dadurch wird ein Rechtsrahmen geschaffen, wodurch die zuständigen Stellen angehalten werden, das WSP zu nutzen und konsequent einzusetzen. Das allerdings erst seit 2020, das heißt noch vor der Entstehung der ersten Schritte des WSPs. Weiterer Punkt ist, Nordrhein-Westfalen arbeitet schon seit einiger Zeit daran, IT-Standardisierung herbeizuführen, und im Zuge dieses WSP-Projektes wurden Standards auch weiterentwickelt und definiert. Das sind die euch bekannten XEV-Standards, bei uns speziell X-Gewerbeordnung und X-Unternehmen, basierend auf dem Kerndatenmodell. Und dieser Standard, der ist erst seit 2021 tatsächlich bundeseinheitlich. Dann, wie Marc gerade schon ausgeführt hat, haben wir dann gesehen, okay, das sind jede Menge Leistungen, die da abgebildet werden müssen. Und wir haben uns Gedanken auch über prozessuale Standardisierung gemacht. Heißt also, wir haben die Digistraßen geschaffen, was technisch erstmal heißt, dass wir ein Baukastensystem geschaffen haben, mit dem Formulare schnell erstellt werden können, basierend auf Open-Source-Komponenten. Und ja, was da auch eine Rolle spielt, ist der Prozess. Da werden wir später noch drauf eingehen. Und dieses Konzept für die Digitalisierungsstraßen gibt es tatsächlich dann seit Juli 2020 schon. So, das WSP sieht sich als zentrales Zugangstor für die Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen, insbesondere für Anzeige- und Antragsverfahren. Ziel ist immer eine medienbruchfreie Kommunikation zwischen den Antragstellenden und den zuständigen Stellen. Wir sind dabei auch ein Portal als technischer einheitlicher Ansprechpartner und bilden dadurch auch die einheitliche Stelle ab, mit der dann diese wirtschaftsbezogenen Leistungen genutzt werden können. Was auch eine Rolle spielt dabei, ist natürlich das OZG, wenn wir gleich nochmal mit einer ganzen Folie drauf eingehen, und Umsetzung der SDG-Verordnung. Und ja, ein weiterer Punkt, den wir auch am Rande noch ansprechen werden, das ist das Thema Once Only, heißt also unnötige Dateneingaben verhindern, was ja auch Teil der SDG-Verordnung ist. So, und dann geht es schon direkt weiter mit der WSP-Architektur und der Nutzerreise.
Und da würde ich an Marc. Genau, aus der UX-Sicht. Vom ehemaligen Minister hier in Nordrhein-Westfalen gab es immer diesen eigentlich netten Spruch, halt gründen vom Sofa aus. Sofa-Surf finden wir eigentlich, also ich zumindest, immer sehr, sehr gerne und sehr gut. Und statistisch übrigens werden sehr, sehr viele Unternehmensgründungen montags vormittags vorgenommen oder montags mittags spätestens. Also am Wochenende informieren sich offensichtlich sehr viele Leute und montags geht es an den Start. Und wir haben halt von Anfang an eigentlich schon vor den Digistraßen direkt 2018 geguckt, wie können wir das so stark vereinfachen, dass wir, weil wir wissen, es fehlen zum Großteil die rechtlichen Rahmenbedingungen, da wo sie schaffbar sind, ist das gut. Es fehlen zum Teil bestimmte standardisierte Verfahren, es gibt sie und sie sind unglaublich schwer umzusetzen oder anzubinden aufgrund von diversen technischen Hürden. Also sind wir hingegangen und haben gesagt, wir stellen das Ansinnen der Bürgerinnen und Bürger, der gründungswilligen Menschen in den Vordergrund, dass wir halt sagen, primär ist es ja so, man möchte sich ein bisschen informieren, dabei so simpel wie es geht, eine Art Gründungsassistent zu definieren, mit dem man deutlich leichter schon mal weiß, was kommt auf mich zu, was brauche ich. Gegebenenfalls nehme ich erst dann, wenn ich die nötigen Infos habe und sage, jetzt will ich starten, mein Unternehmen gründen, meine Firma gründen, was auch immer, erst dann ist eine Authentifizierung notwendig. Vorher ist das mehr so, naja, eigentlich Unsinn, dass man dann nämlich hingeht und sagt, das, was wir dir vorher rausgesucht haben an bestimmten Anträgen, das musst du befüllen. Dabei schauen wir, dabei auch immer wieder zusehend, wo haben wir doppelte Datenerhebungen, die man vielleicht in diesem einen Prozess schon zusammenziehen kann, gegebenenfalls auch exportieren kann, dass man sie selber speichern kann. Das sind aber zum Glück, leider noch Bausteine, die zum Teil in der Zukunft liegen, meistens an rechtlichen Vorgaben, dass wir dann bei der Gelegenheit das nutzen, was es schon zumindest aus nordrhein-westfälischer Sicht und vieler anderer Länder, die Bezahlmöglichkeit zu schaffen, um dann nach der notwendigen Bezahlung der Gebühr, da gibt es auch verschiedene Arten übrigens, es gibt halt quasi die Vorkasse kennen wir, es gibt eine gemischte Zahlung oder es gibt sogar teilweise halt Verfahren, bei der dann nur im Nachgang bezahlt wird, damit wir dann halt auch entsprechend die Unterlagen an die zuständige Stelle weiterleiten können. Das heißt, ihr merkt, das Land nimmt die Gelder ein und die Behörde bekommt trotzdem die Arbeit. Das heißt, also im Hintergrund werden Zusatzprozesse angestoßen, weil das Geld muss ja dann auch wirklich an die richtige zuständige Stelle parallel übermittelt werden. Und sammelt mal von 396 Kommunen die IBAN-Nummern ein und überprüft die bitte auch alle einmal mit einer Summe von einem Cent, um nämlich wirklich zu gucken, das ist gar nicht so leicht gewesen, glaubt ihr gar nicht. Das sind diese Kleinigkeiten, damit wir dann nämlich im Nachgang vielleicht noch neue zusätzliche Anfragen, Features, Weiterentwicklung. Es gibt halt Leute, die stellen dann nach, keine Ahnung, einem Monat fest, hey, ich habe eigentlich drei andere Themen, die ich dann jetzt auch noch für die Abmeldung, für die Ummeldung vornehmen muss oder ich brauche dann doch nochmal einen anderen Antrag. Und das versuchen wir die ganze Zeit in einen solchen Prozess reinzukippen, damit es halt ja primär schneller geht. Und statistisch kann ich nur sagen, Ich komme in 15 Minuten wirklich mit dem Standardgewerbe einfach so durch, sofern ich nicht irgendwas Wildes vorhab.
So ist es.
Ach so, und testen könnt ihr das Ganze übrigens, ach, das sieht man jetzt nicht ganz so gut. Wir haben dann, das war auch sehr witzig, das Thema URLs kennen wir alle, immer irgendwie und .nrw.de oder .irgendwas und .de. Und wir haben gesagt, können wir das nicht irgendwie mit diesem ganzen Subdomain-Geraffel, das ist alles nice, aber können wir nicht einfach sagen, wsp.nrw? Ach so, können wir dann? Ach, danke schön. Also wir haben jetzt seit gut 2 Jahren einfach nur wsp.nrw. Weil service.wirtschaft.nrw/wsp.nrw.
So, und jetzt kommen wir zu einem Thema, das wahrscheinlich viele von euch interessiert, wenn ich mich so in der Runde hier umschaue. Und das ist so der technische Unterbau, den wir im WSP haben. So, das WSP, wie Marc ja gerade schon ausgeführt hat, startete vor roundabout 5 Jahren erstmal als Gründungsassistent. Das war ein Projekt, was mit einer sehr hohen Geschwindigkeit schnell zum MVP gebracht worden ist innerhalb von einem halben Jahr. Und das war, muss man sagen, Monolith, basierend auf Drupal, Verwendung von Form.io. Und dabei sind jetzt in den letzten 5 Jahren natürlich jede Menge neue Komponenten entstanden, die jetzt im Kontext des WSPs eingesetzt werden, die auch nachnutzbar, mitnutzbar sein sollen. Und infolgedessen wurde sich dann vor einiger Zeit schon entschieden, Richtung Microservice-Architektur zu arbeiten. Das heißt, das System WSP besteht aus verschiedenen Komponenten und wir haben Wert darauf gelegt, sofern definiert, offene Schnittstellen zu implementieren und den Komponenten auch offene Schnittstellen nach außen zu geben, um halt die Anbindung zu erleichtern. Sowohl Anbindung im Sinne von, dass wir externe Systeme einbinden wollen und nutzen wollen durch das WSP, Schnittstellen zu anderen Systemen, Stichwort Fachverfahren. Umgekehrt genauso. Wir haben unsere Komponenten so geschnitten, dass sie mitnutzbar, nachnutzbar sind. Heißt also, dass wir dann Komponenten wie zum Beispiel eine Wirtschaftszweig-API, dass wir die nach außen geben können, unseren Chatbot. Über die Komponenten sprechen wir gleich noch im Detail. Dass wir also das, was wir da schaffen, jetzt nicht nur für das WSP machen, sondern generell bundesweit anbieten können. Und was alles in dieser großen Kiste mittlerweile ist, das haben wir visualisiert und da erzählt euch Marc was zu.
Genau, dafür haben wir nämlich extra mal eine neue Folie gebastelt, weil es gibt natürlich klassischen Ablaufdiagramme, ARC 42, etc., etc. Wir haben dann nochmal überlegt, kriegen wir das alles irgendwie auf einer Folie unter? Und ich glaube, das ist hier relativ gut gelungen, das ist nämlich gar nicht so leicht. Ich sag mal ganz schnell, wir haben primär, sonst hätten wir das damals auch gar nicht hinbekommen, die Standards, die öffentlich zur Verfügung stehenden Standards, als Basis, als Ausgangsbasis. Daran hängen ja zum Beispiel auch jenseits der Standards die einzelnen Gewerbeanzeigenformulare, die vom Bund her definiert waren. Ich nehme übrigens immer gerne die Gewerbeanzeige, weil es der Start war und weil es tatsächlich der einfachste Ausgangspunkt ist. Und da drin wiederum, deswegen habe ich es einmal separat erwähnt, weil auch das wissen viele leider nicht, es gibt ein öffentliches Repository, in dem alle notwendigen Unterlagen, Dokumente, Tabellen in diversesten Formaten inklusive Microsoft Excel runterladbar sind. Und in diesem Repository für uns war ausschlaggebend, damals hieß der Standard noch X-Gewerbeanzeige. Ich gehe in der Geschwindigkeit übrigens nicht jedes Feld durch, sondern das dient ja jetzt erstmal nur für den Überblick. Und heutzutage ist es weiterentwickelt worden zur X-Gewerbeordnung, ist nämlich viel, viel umfangreicher und da hat die Public Plan selber für das Land mit der DNRW-AÖR als Anstalt öffentlichen Rechts von Anfang an, sage ich mal, immer ein bisschen auf die Tube gedrückt. Diese Felder fehlen, jene Felder fehlen, das muss man erweitern, das kann man streichen. Also es gibt jetzt den neueren Standard X-Gewerbeordnung, der ist bundesweit unter der Hoheit der DNRW-AÖR. Und das sind unsere eigentlichen Auftraggeber, unsere Vertragspartner für das gesamte WSP und nicht direkt das Ministerium. Das heißt aber bei der Gelegenheit auch alles, was wir uns überhaupt ausdenken oder das, was bei uns als Vorschlag landet, kann auf die Weise auch immer direkt mit auf die Bundesebene zurückgespielt werden. Und das finde ich persönlich sehr, sehr gut. Und deswegen hat NRW direkt noch einmal Gang beschritten und das ist nämlich den neuen Standard X-Unternehmen. Und X-Unternehmen selber hat dann nochmal nämlich separate Einzelmodule für Fachbereiche. Wir haben jetzt hier mal 4 Stück mit reingeworfen. Also, um es flapsig zu formulieren, das WSP bietet mittlerweile auch Geldwäsche an. Also es geht um die Umsetzung des Geldwäschegesetzes. Da müssen dann halt entsprechend Geldwäschebeauftragte benannt werden. Das sind nicht die, die zur Waschstraße gehen, sondern das sind diejenigen, die halt gucken, dass halt wirklich keine illegalen Geschäfte in einer Firma laufen, gibt es bestimmte Bedingungen, Goldhandel, Silberhandel. Also das ist alles dieser Standardbereich und das ist unser Startpunkt gewesen. Dann, was gerade eben schon gesagt wurde, Thema Monolithen, aber nichtsdestotrotz schauen wir, dass wir Zug um Zug immer alles direkt als Einzelkomponenten haben. Das heißt, wir haben ein Drupal als Kernausgangsbasis 2018 genommen. Drupal wissen, glaube ich, hier fast alle, Empfehlung der EU-Kommission, Empfehlung des EU-Parlamentes als CMS in der Kombination ist auch dort im Einsatz. Wir werden aber technisch eine nächstem Quartal eigentlich einen neuen Stack im Hintergrund einsetzen, das ist Strapi. Wir haben schon ein Headless Drupal, uns gefallen aber die Response-Zeiten nicht so wirklich und deswegen setzen wir da einen neuen Stack ein. Ebenfalls Open-Source-basiert Form.io als Formular-Management-System, auch zur Erzeugung von Formularen. Mein Traum, die JSONs, die wir da gebastelt haben, man möge das Wort basteln an der Stelle verzeihen, zusammengebaut haben, halt irgendwann auch öffentlich in Repos zu kippen. Kleine Komponente, relativ harmlos, Botpress, schönes UI, älterer Algorithmus, Fasttext für einfachere FAQ-Bot-Geschichten, Chat-Geschichten, da wo es nötig und sinnvoll ist. Auch auf der Suche irgendwie, halt, ich suche eine zuständige Stelle, da haben wir dann kleine Mini-Module gebastelt. Dann extra rot eingegrenzt, weil hier haben wir eine Closed-Source-Komponente von Anfang an, das war nämlich damals der Zeit geschuldet. Diese Komponente wollen wir dann jetzt mal langsam loswerden. Das ist nämlich ein Ticketsystem eines Closed-Source-Herstellers, dessen Namen ich jetzt hier nicht nenne. Man kann den Namen dort lesen, des Produktes, was da gerade noch landesweit zum Einsatz kommt. Dies dient lediglich dazu, eingehende Anzeigen, Anträge in einen Prozess zu kippen und entsprechend weiterzuleiten an die zuständigen Stellen oder dass die sich das dort abholen können, weil jede Kommune hat ja eigentlich sogar schon ihr Fachverfahren. Dann dahinter einmal ganz schnell die Datenbanken, auch da ist eine entsprechend mal kurz rot markiert. Lizenzrechtlich technische Fragen immer sehr uncool. Mongo hat da mal so ein bisschen die Spielregeln ja vor ein paar Jahren geändert, müssen wir auch ran, wollen wir ersetzen. Ansonsten halt Maria und Postgres für die einzelnen 4 Kernbausteine. Dann einzelne Module im Rahmen, ich mag das Wort Microservice-Architektur nicht, so ein bisschen Werbesprech. Module, Bausteine, Dinge, die eine API haben, Dinge, die wir halt einfach selber gebaut haben. Dazu beispielsweise, ich fange eben von oben an, die kleine Bot-Middleware, ich habe sie gerade schon erwähnt, wo wir nicht direkt an Botpress Dinge anbinden, sondern mehr oder weniger alles an diese Middleware anbinden. Ein XML-Validator, der ist nicht von uns geschrieben, der kommt von der COSIT, das ist sehr cool, damit kann jedes erzeugte XML geprüft werden. Die WZ-API, kann man mal einen eigenen Vortrag zu andenken, ist ein BERT-basierter KI-Baustein, Machine Learning, in dem Fall basierend auf Daten der DStatis des Bundes, die wir frei nutzen dürfen in Kooperation mit der ITNRW, dem Landesamt für Statistik.
Vielleicht in einem Satz, was macht die WZ?
Die WZ, ich möchte Pommes verkaufen, ist vielleicht nicht so wirklich gut, aber nichtsdestotrotz erkennt das System, alles klar, Gastronomie und nicht nur Gastronomie, sondern Schnellimbiss. Darum geht es, weil man muss bei einer Gewerbeanzeige selber nicht einfach irgendwie ein Ding anklicken, sondern in einem Freitext genau zu beschreiben, welche Tätigkeit man ausführt. Und das stellt tatsächlich seit Jahrzehnten die öffentliche Verwaltung vor eine Riesenherausforderung. Schönstes Beispiel, Tätigkeit des Trockenbaus. Der Trockenbauer, die Trockenbauerin. Paar Aluprofile, böse formuliert, und ein paar Rigipswände. Es gibt eine offizielle Schlüsselnummer dafür. Die ist europaweit vereinheitlicht. Das sind die sogenannten NACE-Codes. Und in Deutschland heißen die Dinge halt Wirtschaftszweigschlüssel. Aber ihr werdet es nicht glauben, statistisch 12 verschiedene Schlüsselnummern für eine eindeutig definierte Tätigkeit im Schwerpunkt in der Bundesrepublik in der freien Wildbahn. Und jedes Amt, jede Kommune selber gibt dem Ding eine andere Schlüsselnummer. Das nützt weder Bund noch Ländern was. Und wir sind tatsächlich dabei, es auch ein bisschen politisch zu betrachten. Wir haben das System so weit ausgebaut, vorschlagsweise, dass es halt auch immer erweiterbar, immer nachtrainierbar ist. Bei jeder Änderung des Bundesamtes für Statistik, die Daten werden sofort neu werden. Das ist nicht monatlich, aber so sagen wir mal, zweimal im Quartal. Neue Schlüsselnummern, neue witzige, erfundene Berufe, Influencer. Tatsächlich, es war wirklich so, die ersten Geschichten bei Influencer, die Ergebnisse waren Apotheken, weil Influencer ist halt einfach eine Krankheit, das sind diese kleinen technischen Anekdoten, die es dann halt einfach mal wieder im echten Leben witzig machen. Aber mittlerweile funktioniert das dann halt auch. Das Gleiche dazu ergänzend, das ist noch eine statische Kreuztabellenabfrage, die Business Matrix. Beispiel, es gibt bestimmte Berufe, da haben wir ja noch viel, viel mehr Bedingungen zu erfüllen, bestimmte Tätigkeiten. Ich nehme wieder mein Lieblingsbeispiel. Hausmeisterliche Tätigkeiten. Riesenumstrittenes Feld, Handwerk oder halt gegebenenfalls sogar, lesen Sie als Hausmeister für die Hausverwaltung den Zählerstand ab.
Ja.
Ja, super. Das kann sein, dass demzufolge nach Paragraph 4c der Gewerbeordnung, das ist nämlich eine separate durchzuführende und zu beantragende Klamotte, die ausgefüllt werden muss, ein weiterer Antrag, wo man dann polizeiliches Führungszeugnis einbringen muss, bestimmte Lernnachweise einbringen muss. Solche Dinge, das versuchen wir im Augenblick noch in einer statischen der Business Matrix abzubilden, sozusagen die Kreuzreferenzen, also welche berufliche Tätigkeit und welcher Wirtschaftszweig bedingt was anderes Folgendes. Warum wir das tatsächlich in einer klassischen Kreuztabelle aktuell noch machen, erstens, es gab das noch nie in Deutschland, gibt es nicht. Es gibt über 40.000 offiziell definierte Berufe und das übereinander zu legen mit über 800 verschiedenen Wirtschaftszweigen, das ist komisch, das hat noch niemand bis dato in Deutschland mal versucht. Sind wir in den Gesprächen unter anderem mit der Agentur für Arbeit, wiederum mit der Destatis. Das sind diese Kleinigkeiten, die wir auf die Weise angefangen haben, überhaupt mal zu bündeln. Es gibt immer einzelne Ansätze im FIM-Bereich und so weiter. Egal, geschenkt. DSGVO-Export, völlig klar, Grundbedingungen. Datenkonto NRW, neue kleine Baustelle, weil auch das gibt es aktuell noch nicht. Wir möchten versuchen, den Leuten zu ermöglichen, wenn sie selber sagen, ja, du darfst diese Daten jetzt zusammenführen, aus meinem vorangegangenen Antrag, dann bist du in der Lage, einen Monat später musst du nicht die Gewerbeanzeige, wenn du die Ummeldung machen möchtest, weil du neue Tätigkeiten ausübst, musst du sie nicht von Anfang an befüllen, sondern es kann quasi aus dem alten Datenspeicher die alte Gewerbeanzeige geladen werden, sodass wenigstens schon mal die ganzen Tätigkeitsbeschreibungen 1:1 übernommen werden. Klingt voll so, wieso machen wir das denn nicht immer so? Rechtliche Hürden, sage ich da nur. Rechtliche Hürden, das ist ein riesen Feld. Und dann haben wir eine ganze Vielzahl von roten Dingen, wo wir halt einfach keinen direkten Einfluss drauf haben. Das ist nämlich tatsächlich, die heißt auch wirklich so, And Justice for All, E-Justice-Datenbank, Baden-Württemberg. Es gibt kein öffentlich, wirklich fein dediziertes öffentliches Register, wo man sagen kann, welches Amtsgericht im Rahmen der Registergerichte ist überhaupt zuständig für die Ermittlung, wenn ich sage, ich möchte in meiner Puselpampfstraße so und so in Drölfzig erfundenen Dorf, welches Amtsgericht ist zuständig? Werdet ihr so nicht finden? Gibt es nämlich nicht. Leider. Das ist eine Closed-Source-Tabelle, dafür haben wir eine eigene Datenbank angesetzt, die können wir auch leider öffentlich machen, die ist quasi fix verdrahtet. Wir mussten da mit dem Blut all unserer ungeborenen Kinder unterschreiben, dass wir diese Datenbank wirklich nur für das WSP verwenden. Die wird auch unregelmäßig aktualisiert. XZUFI, Zuständigkeitsfinder, die VSM, sie heißt schon länger nicht mehr VSM, Verwaltungssuchmaschine, ist meine Verwaltung, dient dazu, welches Gewerbeamt oder welche Kammer ist zuständig für diesen oder jenen Antrag. Liegt bei einer anderen Abteilung bei uns, das ist ein witziger Zufall, ein günstiger Zufall gewesen. Wir hatten tatsächlich das Mandat und wir haben es auch nach wie vor. Deswegen können wir diese beiden Sachen miteinander verheiraten. Also wir können die WZ mit der VSM technisch verheiraten, auch wenn es in einer anderen Abteilung ist. Geodatenbund, völlig klar, Straße, Hausnummer, irgendwas. Witziges Problem, im Schnitt dauert es 3 bis 5 Jahre, bis auf der Bundesebene ein neues beispielsweise Wirtschaftsgebiet geotechnisch bis auf die Hausnummern runter erfasst ist. Das heißt, wir können hier nicht, es gab den Wunsch, macht zwingend erforderlich, dass die Hausnummer mit angegeben werden muss und so weiter und nicht so. Können wir gerne machen, aber dann gibt es keine Gewerbeanzeigen mehr, weil diese ganzen Informationen, wo dieser neue Standort ist, sind ja noch gar nicht im Bund angekommen. Also diese Zwänge, die ihr da versucht aufzubauen, das funktioniert so nicht. Wir müssen diese Felder optional lassen, weil Geodatenbund, wir müssen ja irgendwo dann auch anschließend wieder ermitteln, wer ist zuständig, DC. Und wenn wir keine Straße ermitteln können, können wir auch kein Gericht ermitteln. Also Postleitzahlen, wissen ja auch alle, gehören übrigens nicht der Bundesrepublik, sondern gehören der Deutschen Post. Und das ist dann nochmal ein anderes Thema. Auch diese sind ja nicht wirklich öffentlich, kosten Geld. OpenStreetMaps, übrigens Dank an der Stelle. Da kann man ein paar schöne Dinge machen. Brevo ist einfach nur so ein Newsletter-Dienst. egal, ist nur indirekt ans WSP angedockt. Servicekonto NRW, ebenfalls einen eigenen Vortrag wert, wird irgendwann politisch gewollt abgeschaltet. Alle Bundesländer haben ein Open-ID-basiertes Authentifizierungsverfahren, was sogar länderübergreifend funktioniert, weil und offener Standard, wird abgeschaltet werden, nicht nur in NRW, sondern auch in vielen anderen Ländern. Man hat offensichtlich das dezentralisierte System der Authentifizierung nicht verstanden, dass sich Menschen aus Hamburg auch in NRW damit anmelden können. Ja, deswegen gibt es ja dann demnächst die Bund-ID, dann sammelt der Bund also wieder alle Informationen von allen Leuten ein. So viel zum Thema Datenschutz und Datensparsamkeit. Nee zu Elster für Leute, die Steuererklärung schon mal abgegeben haben. Elster umgangssprachlich meistens, ich beharre immer auf Nezo. Das ist nämlich die eigentliche Schnittstelle, Closed-Source-Krams. Nichtsdestotrotz, man kann sich halt auch mit Nezo Elster authentifizieren, wer das über die Finanzamtsgeschichten machen möchte. Guvernicus Authent, keine Sorge, als es ist, heißt jetzt glaube ich sogar anders, ist nur für Prüfung und Erstellung von PDF-Signaturen für hochgeladene Dokumente, falls das mal notwendig werden sollte. ePayBL, kann man wieder einen eigenen Vortrag draus machen. Bezahlverfahren. Total viele Kommunen, total viele Länder geben ohne Ende Geld aus und schmeißen nochmal irgendwelche Finanzberatungsunternehmen Kohle in den Rachen. Es gibt bundesweit eigentlich einen Standard und das ist die Bezahlschnittstelle von Bund und Ländern. Da machen aber noch gar nicht alle Bundesländer mit. Ist aber die kostengünstigste Möglichkeit für alle, alles von der Lastschrift bis hin zu einem großen amerikanischen Bezahldienstleister einzubinden, anzubieten, den man alle eigentlich aus datenschutzrechtlichen Gründen mehr oder weniger ein bisschen ablehnt, aber um den man einfach nicht mehr rumkommt. Das heißt also, man kann sofort mit einem Klick quasi seinen ganzen Kram auch online bezahlen und der ganze Kram kostet bis auf die Verwaltungsgebühren die Kommunen keinen Cent. Matomo, statistische Erhebung. Nicht wundern, es ist rot. Ja, tatsächlich. Das läuft mit im Rechenzentrum aktuell auf einer eigenen Instanz, auf die wir keinen Zugriff haben. Das ist eine Parallelinstanz. Wir möchten halt aber das Ding von hier nach da schieben, weil wir da halt auch nach außen hin vermitteln wollen. Nein, nein, tatsächlich Thema Datenschutz, statistische Erhebung. Die Hoheit liegt mit in diesem Gesamtkontext und nicht nochmal irgendwo anders. Mitgeplant vor allen Dingen Thema Mehrsprachigkeit. Heute glaube ich auch, wir haben ja hier auch Deutsche Welle, habe ich gesehen, Dinge, die auch wieder keiner kennt. Es gibt für alle Kommunen, für alle öffentlichen Stellen in ganz Europa den Übersetzungsdienst der EU. Der kostet keinen Cent. Das ist e-Translation, die Seite heißt wirklich so langweilig. Und das ist sowas wie von so einem Kölner Datenstaubsauger, der eigentlich mehr oder weniger EU-Daten nimmt und daraus so multilinguale Übersetzungstools baut. Irgendwie ganz was mit Tief und einem L hinten drin. Und ganz ehrlich, die kochen auch nur mit Wasser und das Zeug von der EU, da sitzen 2500 Leute, DGT heißt die Abteilung, die machen nichts anderes als jeden Tag Dokumente in 24 Amtssprachen der EU zu übersetzen. Und ihr könnt mir nicht erzählen, dass irgendein privater Dienstleister das besser hinkriegt. Also von daher, den Dienst wollen wir mit anbinden, genutzt wird ja eh schon, weil wir haben ja auch den einheitlichen Ansprechpartner mit dabei. Und dazu natürlich, jenseits der Langtexte zur automatisierten Übersetzung gibt es halt immer ein Glossar, mein Lieblingsbeispiel, Nachname auf Englisch, Last Name, Surname. Zwei Übersetzerinnen, die eine Person sagt Last Name, die andere sagt Surname. Also demzufolge nach, halten wir uns an die Spielregeln, benutzen den Glossar der EU, Single Point of Truth, perfekter Weg. 396 Kommunen, alle Kammern in NRW und in Deutschland halt immer wieder mit angebunden, aber es gibt ja auch noch in Nordrhein-Westfalen die Bezirksregierung, die bestimmte Formulare durchdengeln müssen und auch noch ein paar andere Stellen. Und gegebenenfalls sogar, das ist das mit Eva, in der Zukunft über die Landesgrenzen hinaus. Und Nala ist die Datenschleuder, verzeiht mir, die Datenverteilplattform. Jede Gewerbeanzeige, die eingeht, verarbeitet wird in der Kommune, wird per Gesetz vorgesehen mit ganz bestimmten definierten Datengrenzen, nicht alle Daten, wie sie hier im Standard definiert sind, weitergegeben an beispielsweise den Zoll, Thema Schwarzarbeit, an die gesetzlichen Unfallversicherer, ja, wir sparen da mal ein paar Steuern, illegalerweise. Also genau deswegen bekommen 12 andere Stellen genau diese Informationen, wenn man selber eine Firma gründet. Das zum Überblick und ich denke, das ist auch immer die ganz gute Ausgangslage, gleich, wenn ich nicht so viel reden würde, dass wir dann noch ein paar Fragen genau höchstwahrscheinlich dazu beantworten können. Entschuldigung.
Danke für den Überblick. Kaffee?
Danke.
Ja, eigentlich wollten wir nur ein paar Formulare machen, ist dann etwas komplexer geworden. ja, Überleitung von den 396 Kommunen. Das war, glaube ich, auch einer der Vorteile, halt auch durch das WSP-Gesetz, dass die Kommunen vom ersten Tag an praktisch mit am Start waren und ja, mitmachen. Ja, medienfreie Kommunikation ist ein Thema, was von vornherein im Fokus stand. Das hat uns auch sehr geholfen, dass wir dann auf ein definiertes Ziel hinarbeiten konnten. Haben wir ja gerade schon gesehen, verschiedene Standards, Schnittstellen, die angebunden werden. Auf der einen Seite erhöht das die Komplexität, auf der anderen Seite ist das auch sicherlich ein Riesenvorteil des WSPs, dass wir uns darüber Gedanken machen konnten, wie bekommen wir die Daten in die zuständigen Stellen, idealerweise medienbruchfrei in die entsprechenden Fachverfahren. Für alle, die nicht wissen, was ein Fachverfahren ist, das ist praktisch die Anwendungssoftware, die in der jeweiligen zuständigen Stelle läuft. Auch da haben wir noch einen weiten Weg an vielen Stellen vor uns. Dann gerade schon zitiert die NALA-Verteilplattform, bringt prozessual einen riesen Vorteil, dass wir halt die Gewerbeanmeldung haben und dann direkt alle zuständigen Behörden idealerweise von NALA bespielt werden und dass dann Anträge auch schneller bearbeitet werden können, weil ja, diese sequenzielle Hintereinander-Staffeln von Anträgen dann teilweise zumindest entfällt. So, dann Thema Authentifizierung. Ist Marc ja auch gerade schon drauf eingegangen, deswegen kürze ich es jetzt ab. Eine Herausforderung ist tatsächlich die verschiedenen Arten von Authentifizierungsverfahren, die wir draußen sehen. Lösung soll die Bund-ID sein, arbeiten aber alle noch dran, ist noch in der Umsetzungsphase. So, aus dem WSP rausgepurzelt, ich glaube, das ist jetzt gerade auch schon deutlich geworden, sind viele verschiedene Komponenten und wir freuen uns darüber, dass wir teilweise experimentelle Anbindungen haben, teilweise auch Dinge, die schon live sind in anderen Bundesländern. Angefangen von dieser eben genannten WZ-API. Ja, wir haben unseren Chatbot, da interessieren sich Länder an Kernmodell und der Mitnutzung. Ja, dann haben wir diese Business Matrix, also die Zuordnung von Wirtschaftszweigen zu ja, dem entsprechenden Vorhaben. Auch da gibt es Mitnutzungsinteresse und wo wir auch gerade ganz aktiv dran sind, ist die Prototypisierung und auch bald der Go-Live von FitConnect-Anbindungen. So, dann kommen wir zum Thema Digistraßen, auch mit die Antwort auf die Frage, wie schaffen wir das, so viele Leistungen parallel an den Start zu bringen. Und um da alle abzuholen thematisch, manche in der Runde hier werden es mit Sicherheit schon kennen, wahrscheinlich auch zu Genüge kennen, andere vielleicht nicht, deswegen ein ganz kurzer Abriss. Oder sagen wir mal so, ich fange mal kurz an, danach wird es noch etwas ausführlicher. Fangen wir an mit dem EFA-Prinzip. EFA, einer für alle. Ja, was ist das? EFA-Prinzip bedeutet, dass ein Bundesland idealerweise einen Dienst digitalisiert, eine Leistung digitalisiert und dann auch in eigener Infrastruktur betreibt. Das muss ja nicht privatwirtschaftlich sein, das ist mit großer Wahrscheinlichkeit dann auch irgendwo ein öffentlicher Betreiber, der das macht. Die Lösungen, die wir bauen, die werden zum Beispiel in einem kommunalen Rechenzentrum betrieben. Und diese Lösungen, die sollen von vornherein so designt werden, dass andere Länder die mitnutzen können. Das heißt, der Betrieb, wie wir dann in Nordrhein-Westfalen, in unserem Beispiel, und andere Länder können mitnutzen. Es gibt auch ein weiteres Modell, dass andere Länder sich interessieren, aber selbst betreiben wollen. Das ist dann die sogenannte Nachnutzung. So, und Ziel ist halt, dass idealerweise, wenn eine Leistung digitalisiert worden ist, bundesweit keine anderen Länder mehr diese Leistung implementieren müssen. Dadurch haben wir eine Effizienzsteigerung. Dadurch sparen wir uns bei der Digitalisierung potenziell einen Faktor 16, weil dann nicht jedes Land eigene Lösungen baut, was aber de facto dann trotzdem passiert. Ja, dass man dann sieht, dass in derselben Domäne verschiedene Länder parallel starten. Ja, man muss es nicht als Konkurrenzsituation bezeichnen, aber es ist auf jeden Fall ja, teilweise gleiche Arbeit an denselben Themen mit unterschiedlichem Ausgang. So, idealerweise, in der idealen Welt wäre es natürlich so, dass die Bundesländer ihre Leistungen nach vorne bringen und dann am Schluss untereinander integrieren. Wir sind mit unseren Digistraßen ziemlich weit gekommen im Kontext wirtschaftsbezogene Leistungen, bieten diese Leistungen an, sind umgekehrt aber auch offen für Lösungen, die wir ins WSP einbauen, das ist eine sogenannte EFA-Roll-In, dass wir Leistungen, die andere Bundesländer geschaffen haben, dass wir die in unser WSP integrieren. So, und jetzt alle kurz gut festhalten, ihr sitzt alle. Nächste Folie.
Marc. Ich lasse es mir nie nehmen. OZG, was war das denn bitte? Das ist ja wirklich jetzt nur kurz der Blick in die Historie, die Leute, die sich mit diesem Thema sowieso schon die ganze Zeit beschäftigen, aber viele kennen beispielsweise den Nationalen Normkontrollrat, ich liebe ja allein den Namen dieser Stelle, kennen den halt nicht. Und die haben nämlich mal das sogenannte Wimmelbild erstellt. Die Geschichten, mit denen wir uns also seit 2018 beschäftigen und bis Ende 2022. Bin mal gespannt auf das neue Wimmelbild, wenn das OZG 2 ganz offiziell raus ist, wie hier dann entsprechend die Töpfe, Gelder, Nummern verteilt werden. OZG, von mir einmal die Anmerkung, keine Angst, Andreas. OZG ist in meinen Augen überhaupt nicht zielführend. Das sind irgendwelche wild zusammengewürfelten Nummern, von denen man meint, sie würden bestimmte Leistungen bündeln. Vor allen Dingen eins ab, nämlich welche Fördertöpfe muss ich wie anmelden, um irgendwas umsetzen zu dürfen. Eigentlich für uns aus echter WSP-Sicht gilt der LEIKA, der Leistungscode der öffentlichen Verwaltung, weil das beschreibt eine einzelne jeweilige Leistung und nicht diese Bündel. Die sehr, sehr willkürlich und ich sage immer, das dient nur der Abrechnung. Und deswegen haben wir nämlich tatsächlich explizit den LEIKA-Counter auch bei uns auf der Homepage und aktuell haben wir halt tatsächlich 375 einzelne LEIKA-Codes der öffentlichen Verwaltung an das WSP angebunden. Das sind also neben der Gewerbeanmeldung, ein Code Gewerbeummeldung, zweiter Code Gewerbeabmeldung, dritter Code Gewerbeänderung, vierter Code, also ihr müsst dann denken, so geht das Spiel ja dann immer weiter. Und von daher finde ich, das hätten wir ohne dieses Prinzip der Digistraßen gar nicht hinbekommen.
Genau. Oder auch Dinge wie Anmeldung eines Wanderlagers. Haben wir auch digitalisiert. Also
Sondernutzung des öffentlichen Straßenraums. Absenkung der Bordsteinkante im WSP. Wieso? Wofür?
In Millimetern.
Beantragung eines Halteverbots. Wieso? Wofür? Du möchtest eine Firma gründen. Du brauchst höchstwahrscheinlich einen Umzugswagen für den Tag, wo du mit dem LKW irgendwo vor deine neue Firma fahren willst. Das sind, also da muss man auch immer wieder die Verwaltung darauf hinweisen, Thema Usability, User Experience, wo die eigentlich wie sich das miteinander verbinden inhaltlich. Das, was ich gerade sagte, diese inhaltliche Bündelung existiert, also inhaltliche Bündelung, nicht bezahltechnische Bündelung, OZG, sondern diese inhaltliche Bündelung, die stellen wir gerade im Hintergrund Zug um Zug her. Aufgrund von logischen Abfragen, ganz vielen Gesprächen mit der Verwaltung und so weiter.
Genau. Dann kann man sagen, hey, warum wird das denn alles digitalisiert? Ja, das ist das Ziel, das ist die Zukunft, wir wollen diese ganzen Leistungen digital haben und muss auch mal an Menschen denken, denen der Gang zum Amt vielleicht schwerer fällt als einem Normalbürger. Und deswegen ist das durchaus ein sinnvolles Vorhaben. Und ja, jetzt haben wir gerade gesehen, 375 Leistungen sind digitalisiert worden. Dann fragt man sich, okay, wie kriegt man das hin? Und dazu haben wir die Digistraßen ins Leben gerufen. Und ja, das hat mehrere Aspekte. Einmal, dass wir eine technische Plattform geschaffen haben dafür, dass wir praktisch nach einem Baukastensystem vorgehen können und nicht jedes Formular, das wir in die Hände bekommen, ein völlig neues Projekt wird, sondern dass wir nach einem Standardvorgehen prozessual an das Thema rangehen können. So, und als erstes haben wir die OZG-Leistungsbündel, die wir implementieren dürfen, haben wir fachlich geclustert, dass wir sagen, alles rund um die Gewerbeanzeige ist ein Leistungsbündel, alles rund um das Reise- und Transportwesen, whatever, ist jeweils ein Fachleistungsbündel. Und ja, wie Marc gerade schon gesagt hat, ist nicht so, dass dann die Blaupause dafür im Schrank liegt und wir dann direkt loslegen können. Unser Ziel ist auch nicht, dass wir uns das schöne graue Papierformular schnappen und machen das einfach nur digital. Das kann es irgendwie auch nicht sein aus Sicht der User Experience. Also brauchen wir Ansprechpartner. Da wird es teilweise schon interessant, eine zuständige Stelle zu finden, irgendwo landesweit, wo es jemanden gibt, der uns was zu diesem Formular erzählen kann. Bei manchen Dingen geht das relativ schnell. Bei Formularen, die relativ selten verwendet werden, kann es auch schon mal ein paar Wochen dauern. Ja, damit fängt es an. Und dann haben wir einen Prozess, in dem wir wirklich von den ersten Gesprächen bis zum Rollout durchgetaktet haben, wie wir diese Verwaltungsleistungen digitalisieren können. Und unser Ziel ist es, direkt im ersten Wurf einen MVP zu bauen. Also wirklich eine Antragsstrecke zu haben, die funktioniert, die so nutzbar ist und die auch entsprechend validiert ist. Das ist da unser Qualitätsanspruch. Und jetzt haben wir gerade von EFA gesprochen, einer für alle. Das heißt, wir rollen diese Leistungen auch bundesweit aus. Und ja, die Gesetze und Verordnungen, auf deren Basis diese Formulare irgendwann mal entstanden sind, die leiten sich aus Bundesrecht ab. Da könnte man jetzt meinen, prima, wenn wir es in Nordrhein-Westfalen gemacht haben, dann geht es in, weiß ich nicht, stellt euch selber ein Bundesland vor, Bayern, Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, ja, geht es da genauso weiter? Nein, das ist nicht unbedingt der Fall. Und das heißt, wenn wir ins Gespräch gehen mit anderen Bundesländern, mit den Kommunen dort, kann es sein, dass ein Formular, was in NRW total trivial war, in einem anderen Bundesland unheimlich komplex ist und unheimlich viele Feedbackschleifen auslöst. Vielleicht hat Marc da gerade ein schönes Beispiel.
Ja, es gibt wahnsinnig große Bundesländer wie Hamburg. Da sind die Gewerbemeldestellen, die Gewerbeämter tatsächlich, da reicht es nicht, wenn wir von Anfang an sagen, wo möchten Sie gründen, Postleitzahl? Hat Hamburg nämlich gesagt, nee, ist nicht, weil das ist dann die so und so Chaussee von der Hausnummer 3 bis 12, aber nur an geraden Tagen. Und an ungeraden Tagen, also ich übertreibe jetzt mal so ein bisschen, ich überspitze das jetzt. Also ihr müsst euch das so in Richtung, ich putze jetzt erstmal die erste Hälfte der Steinplatte und am nächsten Tag putze ich die andere Hälfte der Steinplatte. Das heißt also, da müssen wir alleine, wenn wir bei der Vorhabenklärung sind, das heißt also, wenn ich mich noch gar nicht angemeldet habe, mich noch gar nicht authentifiziert habe, sondern ich möchte im Vorfeld nur wissen, an welche Stelle muss ich mich wenden, in diesem Kontext können wir eigentlich gar nicht hingehen und unseren eigenen Algorithmus verwenden, sondern müssen dann, sind wir auf die Algos der Hamburger angewiesen. Diese wiederum können aber keinen Freitext erkennen. Das heißt also, da müssen wir dann uns wieder was anderes einfallen lassen, indem wir zuerst mit unseren Engines den Freitext ermitteln, um dann zu gucken, wie wir dann diese WZ-Schlüsselnummer mit dem dazugehörigen Leica-Code verbunden als Gewerbeanmeldung dann gegen die Maschine der Hamburger werfen, um dann zu gucken, was die letztendliche zuständige Stelle ist. Also das ist jetzt das einfachste Beispiel. Und davon haben wir einen ganzen Sack voll.
So, heißt also, jedes Gespräch mit dem Bundesland birgt das Potenzial, dass wir in eine weitere Iteration gehen müssen, um dementsprechend die Besonderheiten anzupassen, über Parametrisierung, eventuell auch über Anpassung der Entwicklung. Ja, und dann haben wir in unsere Formulare eine Feedback-Komponente eingebaut, wodurch wir also durch die Nutzenden Feedback bekommen, hey, hat der Antrag funktioniert, hat irgendwas gefehlt, bist du Dinge gefragt worden, die vielleicht gar nicht relevant waren, um auch da eine permanente Verbesserung zu erzielen.
Total kacke Umsetzung, dieses Formular, was ihr da gemacht habt. Das war früher viel einfacher. Vielen Dank für Ihren Hinweis.
So, dann kommen wir nochmal kurz zu Standards.
Genau, die offenen Standards in der Praxis, eigentlich haben wir das gerade tatsächlich sogar schon abgefrühstückt. Da habe ich mich selber überholt. Ja. Vor allen Dingen wichtig dabei ist tatsächlich die einheitliche, jetzt nehme ich wieder mein neues Lieblingswort, Benamsung. Also die Benennung von Feldvariablen und die Definition der jeweiligen zulässigen Zeichen für die Felder. Ein Klassiker der Informatik. Um dabei dann wirklich hinzugehen und das auch konsequent durchzuziehen. Weil ganz am Schluss, wir möchten ja gucken, dass wir das halt in irgendeiner Form von Baukastenmodul, in dem Fall, wie erwähnt, wir nutzen da Form.io, halt die ganzen Klamotten schneller umgesetzt kriegen.
Genau. So, und jetzt haben wir schon 375 Leistungen umgesetzt. Hört sich eigentlich ganz gut an. Dann ist natürlich jetzt die Frage, wo ist denn dann der Haken? Gab es da keine Probleme? Ein paar haben wir gerade schon im Vortrag, glaube ich, rübergebracht. Nochmal kurz zusammengefasst. Also ein großer Painpoint war tatsächlich, dass es eine Zeit lang für natürliche Personen zumindest keinen bundesweiten Identity-Provider gegeben hat. Es gibt eine partielle Interoperabilität zwischen den Identity-Providern, aber zukünftig, und das ist auch eine große Hoffnung, wird es die Bund-ID geben. Sonst wird es jedes Mal schwierig, wenn wir Leistungen aus einem NRW-Portal in einem Hamburg-Portal anbieten wollen, zum Beispiel als kleines Beispiel. Ja, die Anwender auf der einen Seite erwarten einen gewissen Komfort, dass sie sich halt da nicht noch ein neues Konto anlegen müssen und so behandelt werden, als wäre ihr Anliegen überhaupt nicht bekannt. Ja, auf der anderen Seite haben wir natürlich das Gebot der Datensparsamkeit, Datenschutz, Datensicherheit ist ein Spagat, aber grundsätzlich wird sicherlich die Anwendung der Bund-ID dazu eine höhere Akzeptanz führen. Dann die regionalen Unterschiede, hatten wir gerade schon ein schönes Beispiel gebracht.
Straußenwirtschaft in Baden-Württemberg, eine was? Eine Straußenwirtschaft, wir nennen es Pop-Up-Kneipe hier. Also zu bestimmten Weinlesegeschichten. Solche Sachen muss man halt sprachlich erkennbar machen.
Genau. So, dann Schnittstellen hatten wir auch gerade schon. Also ne, Zukunft geht Richtung FitConnect, aber es gibt viele andere Schnittstellen, OSCI, die, was uns ja schon Jahrzehnte begleitet, was auch implementiert werden muss, weil es so viele Fachverfahren gibt, die darauf setzen. XDR2, X-Standard, ich erspare euch die Details, bis hin zum letzten Mittel, PDF-Generierung, dass wir aus den Antragsdaten dann tatsächlich PDF generieren, was dann irgendwo an der zuständigen Stelle vorliegt und dann hoffentlich wenigstens auf dem Bildschirm weiterverarbeitet wird, im schlimmsten Fall ausgedruckt wird, das können wir nicht verhindern, ist außerhalb unseres Scopes. Aber das, damit ist man halt konfrontiert, wenn es keine Fachverfahren gibt auf der Gegenseite, wo eine entsprechende Schnittstelle vorliegt, in die wir unsere Daten da abgeben können. So, dann hatten wir ein Thema fehlende Standards. Heißt also, dass wir teilweise mit der Entwicklung schneller waren als die Standarddefinition für die entsprechenden Transportinhalte. Heißt, dass wir eine generische Lösung gebaut haben, die einigermaßen standardkonform aussieht und dann halt ein XML zur Verfügung stellt, ohne Garantie, dass auf der Empfangsseite das dann verarbeitet werden kann. Das heißt, das führt dann auch zu Nacharbeit. Dann ein kleineres Problem, das ist nicht global galaktisch, aber was auch schon mal vorgekommen ist, war dann tatsächlich fehlende bilaterale Verträge, dass dann die entsprechenden Dienstleister gesagt haben, ey komm, lass uns mal ein EFA-Projekt nach vorne treiben, und dann festgestellt wurde, ups, gibt es doch keinen Vertrag für zwischen den Bundesländern. Aber wie gesagt, will ich nicht zu hoch kochen, ist ein Randthema, was aber auch schon mal aufgepoppt ist. Und dann ein Thema, was ich gestern auch ganz doll fand in den Vorträgen, Thema Public Money, Public Code, was ja per Verordnung irgendwo vorgegeben ist, aber was wir auch gestern aus den statistischen Zahlen gesehen haben, bei weitem noch nicht so gelebt wird, wie es sollte. Und an der Stelle gibt es ein Interesse, auch aus unserer Sicht, genau an diesem Thema, Public Money, Public Code. Ich glaube, Differenzierung in den Projekten findet nicht darüber statt, dass man sich gegenseitig Schnittstellen vorenthält, ja, oder weiß ich nicht, dieselbe Schnittstelle in 20 verschiedenen Varianten mehr oder weniger funktionierend implementiert. Und ich glaube, da können wir uns alle noch weiterentwickeln. So, ein kleiner Ausblick noch, ganz zum Schluss, bevor wir in die Diskussion gehen können. BSP, wenn er aktuell drauf schaut, Marc hat ja gerade auch schon Werbung für die URL gemacht. Das ist der aktuelle Stand. Wie gesagt, vor 5 Jahren gestartet, auf einer Drupal-Basis. Schaut man sich heute an, denkt man sich, geht vielleicht auch schicker. Sieht man, wow, jede Menge Text. Ein paar Textwüsten kann man schon fast sagen, wenn ihr euch da mal durchklickt. Das sind Sachen, die einfach redaktionell reingekommen sind. Hey, und das müssen wir noch erwähnen und vielleicht dazu noch eine Info. Und bam, hat man auf einmal eine riesen Textplattform. Und das haben wir auch erkannt, gemeinsam mit unseren Auftraggebern, und sind gerade dabei, einen WSP-Relaunch zu implementieren, von dem ihr im Bälde was hören werdet. Das ist also ein Thema, was uns jetzt begleiten wird. Dann weiterhin Rollout unserer Anträge im EFA-Kontext in weitere Bundesländer, umgekehrt auch der Roll-In. So, und generell haben wir fürs WSP das Ziel, die Benutzerführung zu vereinfachen, auf das Notwendige zusammenzustrippen, redaktionelle Inhalte genau dafür, um die Nutzenden an die entsprechenden Anträge zu bringen. Dann Thema natürlich BETV, ne, Mehrsprachigkeit, ganz wichtige Themen, die wir jetzt auch nach vorne bringen. So, zu dem Punkt erstmal danke fürs Zuhören, und jetzt würden wir gerne die verbleibende Zeit nutzen für Diskussionen, Fragen, the stage is yours.
Ich komme mal. Ich mache mal parallel direkt das Mikrofon-Bunny, weil ich bin der Meinung, hier sollten nochmal die Fragen mit aufgezeichnet werden.
Ja, danke schön. Nochmal vielen Dank für den Vortrag. Mich würde interessieren, ich habe gesehen auf der ersten Übersichtfolie, da waren ganz viele klassische Open-Source-Tools im Einsatz. Aber was ist denn jetzt von dem, was ihr eigentlich da tut, Open-Source? Denn das ist ja eigentlich sozusagen, die Verwendung von MySQL ist jetzt nicht der Kern von Open-Source in so einer Anwendung. Denn die ist ja sehr komplex, wie ich gesehen habe.
Ja, richtige Frage. Marc?
MySQL selber ist übrigens nicht Open Source. Ich empfehle allen das Prinzip. Ja, ich empfehle nur allen immer MariaDB zu verwenden. Genau. Alles gut, weil das hat man immer gespeichert. Kenne ich. Passiert mir nämlich auch. In dem Kontext ist es halt tatsächlich so, wir selber sind vertraglich aktuell leider immer noch nicht in der Lage. Lasse ich es immer gerne mal anklingen. Ich hätte nichts dagegen, wir würden alle Formulare, wie wir sie gebaut haben, als JSON veröffentlichen. Das ist meine persönliche Meinung, ist uns aber vertraglich nicht erlaubt. Was wir aber tun können, und das tun wir seit Jahren, das tun wir sogar seit über 10 Jahren, länger als ich dabei bin, wir sind offizielle Contributor auch von Drupal, also das unterstützen und fördern und featuren wir mit Bugfixes, mit allen möglichen, alle Pentests. Wir haben 2x Pentests durchführen lassen, von dem Gesamt-WSP in dem Umfeld, und all diese Erkenntnisse kommen mit in die öffentlichen Repos rein. Das Gleiche machen wir auf einer etwas anderen Ebene bei Form.io. Wir selber nutzen Form.io in der lizenzierten Variante, Wenn wir halt aber Bugs finden, Bugs fixen, geben wir die quasi der Firma in Texas, glaube ich. Die bauen das dann in die Repos mit ein. Das heißt, wir machen hier sogar quasi Werbung für andere Hersteller und gönnen uns noch nicht mal die eigene Credibility. Das gleiche ist bei BotPress der Fall. Ich persönlich nutze BotPress andauernd für Prototypen, für Experimente, für Anbindung externer APIs. Auch da ist es so. Alle Bugfixes, die wir vorschlagen, geben wir dem Herstellerteam von BotPress in Kanada. Und die wiederum pflegen das in ihren Repos ein. Und somit landet all das auf jeden Fall mit im öffentlichen Code-Repo. Ticketsystem reden wir beim nächsten Mal drüber. Ich habe da Ideen, aber ich will nicht in diesen laufenden Evaluierungsprozess jetzt hier auf der Bühne eingreifen. Und das Gleiche gilt beispielsweise WZ-API, habe ich gerade gesagt, da ist vor allen Dingen Open Data und Open Standards, das ist total wichtig, weil die Daten, die wir verwenden, auch wir kochen nur mit Wasser, sind alle öffentlich verfügbar. Die kommen alle von der Destatis. Jeder kann sie eigentlich nutzen und ausprobieren. Das hat nun eigentlich niemand mal gemacht und wir haben das halt einfach gemacht. Und die Erkenntnisse wiederum spielen wir zurück an die Destatis und die Destatis wiederum spielt es dann zurück in ihren Open Data vorhandenen Stichwortlisten, Textbeschreibungen, was weiß ich nicht. Wir selber sind eine Softwarebude eigentlich und keine Redaktionsagentur, aber auf der Ebene sind wir auch immer sehr, sehr stark redaktionell tätig. Das gleiche gilt für die Filmportal-Textbeschreibung, das gleiche, also basierend auf den Formulartexten, die wir versuchen, in menschliche, vernünftig, sinnvoll gegenderte Sprache zu gießen. Egal, was Bayern da vorschlägt, dann kriegen die halt ihre eigene komische Variante. Und so ziehen wir das durch jeden Teilaspekt immer wieder durch. Allein der Aspekt WZ-API Business Matrix. Open API ist das eine, Open Documentation ist der zweite Baustein. Wir selber möchten gerne die Sourcen veröffentlichen, können es halt aber gerade nicht, weil wir machen das alles nicht für uns als Firma, sondern für ja, Land und Bund. Und auch hier kann man vielleicht noch ein bisschen an den Rechtsgrundlagen mal drehen. Und nächstes Jahr wird es ja sowieso wieder eine neue Ausschreibung geben vom WSP. Und von daher ist das vielleicht dann einer der Zeitpunkte, wo wir das dann nochmal so ein bisschen da mit reingeben können. Ich komme.
Du hast gerade gesagt, dass nach dem EFA-Prinzip eigentlich alle Bundesländer irgendwie drauf zugreifen sollten. Auch können, also muss es nicht. Das heißt aber auch quasi, dass wenn irgendwie, keine Ahnung, das Saarland oder was ich was, irgendwie mal eine komische Änderung macht, dass ihr dann hinterherlaufen müsst, weil ihr nicht informiert werdet, oder?
Ja, das ist definitiv der Fall. Also die Länder sind angehalten, dass sie ihre Lösungen sich gegenseitig anbieten und die auch dementsprechend dann mitgenutzt werden. Es gibt aber keine Verpflichtung, das zu tun. Das heißt also, wenn ein Bundesland im Rahmen einer Evaluierung feststellt, der Antrag, der sieht nicht so aus, wie wir den gerne hätten, dann kann das Bundesland selbst entscheiden, okay, dann machen wir es selbst. Das kann zum einen ein fachlicher Inhalt sein, der dazu führt, das kann aber auch zum Beispiel ein Kostenthema sein. Ja, Kosten werden umgeschlüsselt bundesweit aufgrund verschiedener Schlüssel. Da gibt es den Königsteiner Schlüssel, da gibt es Schlüssel, die aufsetzen auf die Anzahl der Bürger, die im jeweiligen Bundesland wohnen. Das heißt also, wenn ein kleines Bundesland einem großen Bundesland was anbietet, ist das exorbitant teuer. Ja, und auch das sind Überlegungen, die da eine Rolle spielen. Und das führt dann dazu, dass dieses Prinzip möglicherweise ausgehebelt wird und das Bundesländer selbst Entscheidungen treffen, okay, wir implementieren es dann selber. Weil es gibt aktuell keine gesetzliche Verpflichtung, dass man es implementieren, also übernehmen im Sinne von Mitnutzung, übernehmen muss. Das gibt es aktuell nicht. Das ist de facto so. Ja. Also wenn irgendein empfangendes System sich plötzlich anders verhält, aus welchen Gründen auch immer, weil der Server einen anderen Namen hat oder weil tatsächlich die API geändert wurde, ja, das ist eine Störung dann jeweils im Prozess und hat dann entsprechend, je nachdem, ist das ein Konfigurationsthema oder es ist dann eventuell auch ein Thema der Entwicklung, dass dann eine Anpassung stattfinden muss. Ja.
Ich guck mal ganz kurz. Ah, entschuldige, ich habe dich nicht gesehen. Ich sollte für jetzt mal die Brille aufsetzen.
Ah, super, danke. Ja, ihr habt vorhin auch über offene Dokumentation, offene Schnittstellenspezifikation gesprochen. Das finde ich ein ganz wichtiges Thema. Finde ich die vom Wirtschaftsserviceportal NRW irgendwo?
Ja, also zum Teil auf jeden Fall. Wir benutzen bei der Z-API beispielsweise die Fast-API. Das heißt, das ist dann quasi sehr Swagger-kompatibel, wer es kennt. Bei Swagger selber findet man da auch entsprechende unter NRW-OZG Schnittstellenbeschreibungen, auch für die Leica-KI beispielsweise. Und wo wir gerne auch dann dran möchten, mal das sinnvoll einmal gebündelt in ein Repo zu kippen, also in eine Dokumentation. Beispielsweise haben wir auf die Weise das Ticketsystem, was aktuell noch zum Einsatz kommt. Wir hatten das gerade schon gesagt, hier ein digitales Fachverfahren. Und wir haben nämlich eine Besonderheit im WSP eingebaut. Wir haben die Dokumentation zu dieser Stelle in Ab- und Rücksprache mit 4 der bekanntesten, größten Closed-Source-Fachverfahrenshersteller in Deutschland, all die Verfahren, die in Nordrhein-Westfalen zum Einsatz kommen, ausgetauscht und die mehr oder weniger überzeugt, diese Funktionalität der bidirektionalen Schnittstelle, antragstellende Person, Behörde, Behörde, antragstellende Person, auch die Kommunikationsschnittstelle, die wir hier drin umgesetzt haben, dafür brauchen wir das nämlich auch primär, in ihre Closed-Source-Software einzubinden. Und diese Handbücher, diese Schnittstellendokumentation und alles, was da mit zusammenhängt. Es gibt eine Seite von der DNRW, da vergesse ich den Namen immer, doch, wsp-veröffentlichung, ich glaube, .de. All das, was wir da auch immer umsetzen, jedes Formular soweit, leider nicht den Source Code, aber halt auch alle Einzelschritte sind da entsprechend dokumentiert und unter anderem halt auch die Schnittstellenhandbücher.
Genau, und cool, können Sie gerne im Anschluss noch darüber austauschen.
Genau, und ansonsten nochmal vielleicht, also falkenstein@publicplan, oleak@publicplan. Genau. Und ich selber bin jetzt nicht bei diesen ganzen komischen Firmennetzwerksgeschichten. Achso, ja, doch noch eine. Komm, die Minute haben wir noch.
Da gibt es eigentlich... Gibt es eigentlich bei dieser ganzen Digitalisierung auch irgendwie mal Vereinfachung von Verfahren oder wird es einfach brutal alles durch?
Haha. Du oder ich?
Ich glaube, wir haben beide ganz gute Vorlagen, aber gerne du.
Tatsächlich subjektiv, ich nehme sogar eine Verkomplizierung zunehmend wahr. Weil dadurch, dass die Sachen ja digital schneller verarbeitet werden können, gibt es bestimmte Tendenzen dahin, noch mehr Daten anhäufen zu wollen. Wir stehen aber für das Prinzip Datensparsamkeit und das sage ich ganz offen und ganz ehrlich, nicht weil wir keine Lust haben, jetzt noch mehr Felder zu programmieren, damit generieren wir Geld, damit verdienen wir Geld. Andererseits ist es halt einfach total unsinnig, selber aus Nutzensicht irgendwie und diese 10 Felder noch und jene 10 Felder. Wir versuchen deswegen die Sache mit der Standardisierung immer darauf zu beharren, dass weniger mehr ist. Und da sind wir selber auch, da bin ich Lobbyist, also... Ganz ehrlich, also im positiven Sinne.
Und man muss sich davon trennen, dass man sagt, okay, jetzt habe ich hier eine bisherige Gesetze und Verordnungen, habe ein schönes Papierformular und Digitalisierung heißt, ich nehme dieses Formular und mache es einfach digital. Durch Digitalisierung kann man ja ganz tolle Effekte erzielen, brauche ich in der Runde, glaube ich, nicht zu mehr erzählen. Beispiel Genehmigung von Anlagen für erneuerbare Energie. Ja, da sind teilweise, weiß nicht, 8, 10, 12 Behörden parallel eingebunden. So, wenn solche Anträge sequenziell nacheinander weitergereicht werden, so in Papierform, kann man sich vorstellen, was passiert. Ja, und wenn man es parallelisiert, ne, wir als Informatikinteressierte, prima, kann man noch parallelisieren. Kippen wir in irgendeine Prozessengine rein, bearbeiten wir die Aufträge dann parallel. Ja, dafür müssen auch gesetzliche Grundlagen geschaffen werden. Ne? Also das, und damit sind wir beim Thema, wird dann alles einfacher. An manchen Stellen muss nachjustiert werden. Ne? Also dadurch, dass man es nur digital macht, hat man noch nicht den Benefit. Letzten Endes muss da die Denkweise sich dann auch ändern und auch die Art und Weise, wie dann nachgelagert, nach Erfassung der Formulardaten, wie es im Prozess dann weitergeht.
Dazu noch ganz schnell eins dieser Praxisbeispiele. Im Standard X-Gewerbeordnung steht ja drin, hatte ich ja gerade gesagt, welche Behörden alles eine Gewerbeanzeige digital und welche Datengrenze davon sie rechtlich Zugriff haben können dürfen. Es gibt eine Behörde, ich nenne den Namen jetzt nicht, ich möchte hier niemanden ans Kreuz nageln, die haben seit 2015 ganz offiziell bereits schriftlich fixieren lassen, dass sie niemals digital diese Daten zugestellt bekommen haben möchten, sondern nur auf Antrag, Anfrage ihrerseits und nur in Papierform. Das steht ganz offiziell so im Standard X-Gewerbeordnung drin. Das fällt denen jetzt tatsächlich komplett auf die Füße, weil es gibt ja andererseits auch EU-technisch bestimmte Zwänge zur Weitergabe von nicht personenbezogenen Daten, etc., etc. Das fällt denen komplett auf die Füße und die selber sind nämlich sogar verpflichtet, auch entsprechend dieser Wirtschaftszweiklassifizierung, die sie ja nicht digital zugestellt haben wollen für eine Firma, müssen die das jedes Mal selber. Erstens müssen wir alle da selber nochmal einen neuen Antrag stellen, was eigentlich dann unnötig ist. Und zweitens sitzen da dann wiederum Leute, die selber nochmal diese Klassifizierung von Tätigkeiten nach Wirtschaftszweigen. Ja, okay, super. Das heißt, wir haben potenzielle neue Kunden für die WZ-API, aber das ist ja gar nicht Sinn und Zweck der Sache. Die auch relativ selten aufgerufen werden, weil kostet ja alles Rechenzeit. Also das ist mal so ein schönes Beispiel, wo in Deutschland die Ämter und Behörden sich selber gegenseitig noch schön Beine stellen. Davon haben wir ja einen ganzen Sack voll, auch hier, wie ich schon gehört habe.
Ergänzende Frage dazu, ich glaube, ich bin laut genug. Ergänzende Frage dazu, sind Sie dessen im Klaren, was Sie da gerade machen?
Als Berater muss ich sagen, in den Gesprächen, die ich bisher geführt habe und schriftlich fixiert habe, ist dieser Umstand rechtlich relativ eindeutig auf dem Tisch. Auch bei der zuständigen Behörde. Ich bin jetzt mal ein bisschen politisch. Ich habe da keinen Einfluss drauf.
Ja, das Bewusstsein dafür ist aber grundsätzlich da. Ne, definitiv. Also ist nicht so, dass man das über sich ergehen lässt, sondern man weiß, dass da noch Dinge anzupacken sind. Ja. Weitere Frage.
Nach Corona, ich möchte mich ganz ehrlich bei euch bedanken. Es hat mich sehr, sehr, sehr gefreut, endlich mal wieder nach Corona auf einer Bühne zu stehen. Ich habe das viel zu lange nicht gemacht. Ich hoffe, wir haben euch nicht zu Tode gelangweilt.
Ich schließe mich den Dank an. Freue mich auch, dass ihr so früh zu uns gefunden habt. Ein bisschen haben wir überzogen, aber ich glaube, sind die 2 Minuten, die waren für die Diskussion noch okay. Vielen Dank für euer Interesse und weiterhin viel Spaß auf der Frostcon. Ich denke mal, wir werden uns hier und da vielleicht noch sehen. Und falls noch weitere Fragen bestehen zum Vertiefen, gerne noch kurz hierbleiben. Dann können wir uns gerne bei einer Tasse Kaffee austauschen.
Sofern wir nicht direkt hier rausgekehrt werden. Ich weiß es gerade gar nicht.
Ja, wir können ja draußen Käffchen trinken gehen, genau. Je nachdem, wenn Interesse besteht. Ja. Okay.